Das Wichtigste ist zu wissen, dass diese Phase sehr intensiv im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Verbundenheit stattfindet. Das heißt, es klafft oft auseinander dieses, ich will mich mit meinen Freunden treffen, ich will in der Schule Anerkennung und Zugehörigkeit erleben und ich brauche auch noch ganz viel Mama und Papa und Sicherheit.
Herzlich willkommen bei Hey Familie, dem Familienpodcast von DM Glückskind.
Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen, die uns als Eltern wirklich bewegen. Wir, das sind Hebamme und Journalistin Kerstin Lücking und Reporterin Dorothee Dahinden.
Hey Familie wird präsentiert von Baby Vita, der Babymarke mit Sonne im Herzen, die euch seit 30 Jahren durch den Familienalltag begleitet. Plötzlich fahren die Gefühle unseres Kindes offenbar Achterbahn. Und wir stecken als Eltern in Situationen, die uns ganz merkwürdig vorkommen und die wir so noch gar nicht kennen. Wir werden zum Beispiel erst aus dem Kinderzimmer geschmissen, dann wieder liebevoll in den Arm genommen. Wir erfahren erst die Wut unseres Kindes, dann laufen die Tränen und plötzlich lacht uns unser Kind wieder an. Aber was ist denn los? Und wir Eltern fragen uns, ist das jetzt schon die Pubertät oder was?
Ja, so ähnlich. Wir sagen mal so, herzlich willkommen in der Wackelzahnpubertät. Ein Begriff, mit dem vermutlich die Generation Großeltern weniger anfangen kann. Denn so lange existiert er, zumindest unserer Erfahrung nach, noch nicht. Heute geht es um die kindliche Entwicklungsphase, in der die Milchzähne und noch so einiges mehr wackelt.
Wir wollen wissen, was passiert hier eigentlich genau? Woher rührt dieses Sprichwort, wenn die Zähne wackeln, wackelt die Seele? Wie lange dauert diese Phase und wie können wir als Eltern unsere Kinder jetzt unterstützen? Am Expertinnenmikrofon keine andere als Katja Saalfrank. Ihr kennt sie bestimmt. Sie ist Diplompädagogin, Eltern- und Familienberaterin und erfolgreiche Autorin. Hey Katja, schön, dass du da bist.
Hallo. Hallo ihr zwei, wie schön, dass es klappt. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Liebe Katja, erzähl doch mal, was ist denn die Wackelzahnpubertät eigentlich genau?
Ja, also ihr habt es eben schon so ein bisschen gesagt, die Wackelzahnpubertät ist tatsächlich eine Phase, die ansonsten sozusagen so ein bisschen in der Kindheit untergegangen ist. Wir kennen ja alle Säuglingsphase, wir kennen, wie gehe ich mit meiner Autonomie um und so weiter. Und die Pubertät kennen wir auch alle. Also das heißt, wir kennen Säugling, wir kennen Autonomiephase, wir kennen die Pubertät, die Jugendphase, die sich übrigens auch verändert hat, auch sehr spannend. Aber diese Zeit dazwischen, also so zwischen dem 5., 6. Lebensjahr bis hoch zum 10., 11., 12. Lebensjahr, das ist eigentlich so eine Phase, die so ansonsten unter Kindheit gefallen ist und wo wir heute eben auch aus der Entwicklungspsychologie wissen, dass da ganz besondere Dinge auch passieren auf unterschiedlichen Ebenen. Und wo Kinder im Grunde sich auch dann vorbereiten, um ja dann in die Pubertät einzutreten, die dann ja auch mit Ablösung emotional einhergeht und mit nochmal ganz anderer Form von Autonomie. Aber eben diese Phase, wenn die Kinder dann auch in die Schule eintreten, Grundschulalter bis eben hoch, so 7., 8. Klasse, ist einfach die Wackelzahnpubertät.
Was passiert denn ganz genau in dieser Phase der Wackelzahnpubertät, die eben auch Milchzahnpubertät oder Zahnlückenpubertät genannt wird. Ja. Kannst du uns das so einmal umreißen?
Also das Wichtigste, glaube ich, ist zu wissen, dass diese Phase sehr intensiv im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Verbundenheit stattfindet. Das heißt, es klafft oft auseinander dieses, ich will mich mit meinen Freunden treffen, ich will in der Schule Anerkennung und Zugehörigkeit erleben über das System Schule, was ja mit Leistung zu tun hat. Gleichzeitig habe ich noch gar nicht viele Strategien, um mir eine gute Verbindung zu verschaffen zu den Mitschülerinnen und den Mitschülern oder zu meiner Gruppe, zu meiner Peer Group. Und ich brauche auch noch ganz viel Mama und Papa und Sicherheit. So. Und das ist eben ein Spannungsfeld, was dann manchmal im Außen sehr weit auseinanderklafft und wo die Kinder auch manchmal in so einem inneren Dilemma einfach sind, dass sie wollen und nicht können. Ja, oder dass sie nicht wollen und vielleicht auch schon können, aber dann wieder andere Dinge dazu führen. Das ist nämlich so der zweite Punkt. Wenn man dann mit einem Vergrößerungsglas auf diese Situation, auf diese Phase guckt, dann sehen wir, dass zum einen eine körperliche Entwicklung stattfindet, dann emotional-seelische Entwicklungen stattfinden und eine kognitive Entwicklung und eine soziale Entwicklung. Mhm. Und es sind so viele Bereiche, die man sich angucken kann und wo man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was eigentlich die Kinder für eine Herausforderung haben in dieser ja relativ langen Phase, ne? Also von 5, 6 bis 10, 11, 12 so. Und das kann man vielleicht auch nochmal einteilen so in die Anfänge, ne, so Vorschulzeit bis so erst 2. Klasse und dann 3., 4. sind sie schon so ein bisschen drin und dann ist manchmal auch dann, je nachdem auf welcher Schule man ist, auch dann die weiterführende Schule ja nochmal ein Thema und so. Also da sind ganz viele unterschiedliche Phasen schon in der Altersstufe mit drin und in dem, was die Kinder im Außen erleben. Aber diese 4 Bereiche von körperlich, emotional, seelischer, kognitiver und sozialer Entwicklung, die greifen ineinander und verlaufen eben auch nicht linear, sondern eben in Wellenbewegung jeweils, was dann eben zu sehr vielfältigen verschiedenen Situationen führen kann.
Katja, kannst du mal erzählen, was Kinder in dieser Phase beschäftigt? Also haben sie vor etwas besonders Angst? Gibt es etwas, worauf sie sich freuen? Oder ist das auch mit viel Unsicherheiten gespickt?
Ja, also ihr habt das ja auch schon so ein bisschen angeteasert, ne? Wackeln die Zähne, wackelt die Seele. Ich finde aber dieses symbolische Bild ganz gut, denn Haarverlust, Zahnverlust und so weiter ist alles immer so dieses Gefühl der Endlichkeit und des Abschieds. Da passiert irgendwie was, ja. Da häutet sich was, da endet eine Phase, da kommt was Neues, ja. Im besten Fall kommt was Neues. und ich glaube, das zeigt erstmal, dass es eine fragile Zeit sein kann, dass die Kinder da eher, ja, wie du es jetzt auch in der Frage schon gesagt hast, dass da Unsicherheiten da ist und dass aber eben im Außen diese Unsicherheit oft gar nicht so spürbar ist, weil die Kinder eben viel größer wirken, weil die also viel älter wirken, weil sie vielleicht auch selbstsicherer sind, weil sie schon auch erste Strategien haben, ihre Gefühle vielleicht auch anders zu regulieren, ja. Und insofern ja, es ist eine große Unsicherheit da, gerade dieser Schuleintritt, der ist häufig mit Unsicherheit auch belegt, weil die Kinder eben kognitiv noch nicht so, ja, wie soll ich sagen, noch nicht so entwickelt sind. Die haben noch nicht die Reife, die wir haben, wenn wir die Kinder in die Schule begleiten und wir mit Freundinnen oder Freunden auf der Erwachsenenebene über Schule reden, dann weiß der andere, wovon wir sprechen, weil wir haben sofort Bilder im Kopf, wir haben sofort Gerüche im Kopf, wir haben, wir reagieren vielleicht auch körperlich, ja, wir haben eine Assoziation dazu und diese Assoziationsfähigkeit fehlt den Kindern zum einen, weil sie die Erfahrung noch nicht haben, zum anderen, weil es aber auch gerade erst beginnt, dass die Kinder die 3 großen A's, also Antizipation, Assoziation und Abstraktion, entwickeln. Das ist mit dem Schuleintritt beginnt das. Und wir können uns eben als Erwachsene gut regulieren, wenn es gut läuft, mit der Kognition. Also es kommt ein Gefühl und wir können aber dieses Gefühl irgendwie benennen, einordnen, wenn es gut läuft, ja, und können sozusagen über eine Form von Einordnung, die in dem kognitiven Bereich stattfindet, unsere Gefühle halten, aussprechen, regulieren und den Raum nehmen dafür, je nachdem, wie stark die Gefühle sind. Und das ist eben bei Kindern noch nicht der Fall, noch nicht sicherer, nicht sicher der Fall, auch wenn es schon anders ist als in der Autonomiephase, die ja davor ist, zwischen 1,5 bis 4, 5, wo sie eben mit sehr, sehr starken Gefühlen konfrontiert sind, ne? Und sie müssen jetzt nicht mehr gleich zusammenbrechen, aber sie haben eben trotzdem weiterhin diese starken Gefühle und sind verunsichert, weil sie noch nicht vollumfänglich auf die Kognition zurückgreifen und da wirklich auch gute Strategien, sichere Strategien, sicher abrufbare Strategien nutzen können. Also das ist so ein Punkt.
Kannst du noch mal ganz kurz bitte auf diese 3 A's eingehen? Nur für alle, die sich jetzt fragen, was meint Katja damit ganz genau?
Ja, genau. Also die 3 großen A's, das versuche ich Eltern immer wieder noch mal klar zu machen, sind ganz wesentliche Voraussetzungen, um die Welt in mehreren Dimensionen wahrnehmen zu können. Und ermöglicht uns Erwachsenen ja, unser Leben zu planen. Also ich kann ja nur einen Tag planen, wenn ich eine Vorstellung habe von dem, was am nächsten Tag passiert und wenn ich vorwegnehmen kann, wie will ich es machen oder wie will ich es auch nicht machen. Das heißt, ich kann Strategien planen und dafür brauche ich eben die Fähigkeit zu assoziieren, also Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Ich brauche die Möglichkeit, auch mich zu abstrahieren, also auf ein System zu gucken, auf einen Tag zu gucken, auf etwas Regelhaftes zu gucken, das auch zu erkennen. Und ich brauche eben auch die Möglichkeit zu antizipieren, also Dinge vorwegnehmen zu können, also gedanklich vorwegnehmen zu können. Ja? Mhm. Also als Mutter kann ich euch sagen, aber das kennt ihr wahrscheinlich auch, man kann nicht immer alles antizipieren. Also manchmal gerät man auch in die Situation und hat die Sachen nicht antizipiert. Aber dass die Fähigkeit eben, das dann anzupassen, dafür brauchen wir eben diese drei großen A's. Und meine Erfahrung ist, dass wir Eltern das oft überschätzen bei Kindern. Also ich erlebe eben Eltern, die auch mit ihrem anderthalb oder mit ihrem Dreijährigen eben sehr verständig sprechen und das Kind nickt auch mit dem Kopf und dann kommen die Eltern zu mir und sagen, ja, ich habe das alles mit meinem Kind besprochen, ich habe es auch meinem Kind gesagt und so und dann denke ich so, ja, oder wir sprechen das dann auch, ja, das ist auch gut, wahrscheinlich sind es 200 Sätze zu viel, 5 hätten auch gereicht, also da kenne ich mich auch gut. Aber es ist einfach so, dass wir oft die Erwartung haben, dadurch, dass die Kinder die Worte benutzen, aber eben diese Dimensionen dahinter noch nicht abschätzen können.
Das heißt,
dass es dann dass es eben nicht so über diese sprachliche Ebene schon funktioniert.
Das heißt, dass so bezogen auf die Wackelzahnpubertät, dass wir Eltern eben jetzt auch hier ganz doll aufpassen müssen, überfordern wir gerade unser Kind oder nicht? Erwarten wir schon so viel, weil es vielleicht schon so groß wirkt und Gefühle äußert, die wir vermeintlich später zuordnen?
Das ist eine total gute Frage, weil es gibt da diesen Übergang. Ich habe vorhin gesagt, die Phase ist sehr lang. Und also ich bespreche mit den Eltern oft eine Form von, wie soll ich denn sagen, Stellungswechsel in der Begleitung. Also jetzt, wir haben ja gerade die EEM gehabt und das ist immer ein schönes Bild, finde ich, diese Vorstellung, dass Kinder in ihrem Lebensraum quasi wie auf so einem Fußballfeld sich bewegen. Mhm. Und wenn wir am Anfang mit den Kindern zusammen sind, kann man sich vorstellen, dass wir eben sogar mit auf dem Fußballfeld standen, die Kinder im Arm hatten, als sie ganz klein waren und ihnen die Welt vielleicht nur eine kleine Ecke gezeigt haben oder einen kleinen Bereich und sie dort sozusagen in die Welt mitgenommen haben. Dann kommt die Autonomiephase und wir haben die Kinder wollten runter und die wollten selbst zum Ball und die wollten selbst mal Spielzüge probieren. Und wir waren aber trotzdem noch mit am Spielfeldrand oder sogar auf dem Spielfeld, wenn die Kinder gesagt haben, hey, ich komme nicht weiter. Und die Wackelzahnpubertät ist jetzt eben eine ganz deutliche Veränderung, denn wir sind nicht mehr mit auf dem Spielfeld. Wir können da auch nochmal im Notfall mit draufgehen, aber eben nur nach Rücksprache und nach Einladung und nach Abstimmung mit den Kindern. Das heißt, wir sitzen quasi eigentlich auf der Tribüne und das Spielfeld ist leer. Und das Kind kommt zu uns und erzählt uns Dinge. Und wir können sozusagen diese drei großen A's unterstützen und nutzen, die jetzt ja beginnen in der Entwicklung, also die Assoziation, indem wir uns von den Kindern erzählen lassen, warte mal kurz, was ist genau da passiert? Was hat Frau Müller gesagt? Was hat dein Schulkamerad gesagt? So, was war mit deiner Freundin? Und wir lassen uns sozusagen Szenen erzählen und fragen immer wieder nach. Also wir fragen viel mehr, als dass wir dauernd erzählen. Und Ziel ist, dass wir sozusagen die Kinder mehr mit reinnehmen, dass sie mehr in ihre Assoziationen kommen, auch ruhig mal gucken, was ist denn eigentlich, ne? Ich habe keine Lust auf Hausaufgaben, okay, kann ich nachvollziehen, ist ja auch nicht deine Entscheidung. Ich spreche jetzt nicht vom ersten, zweiten Schuljahr, aber vielleicht so drittes, viertes oder auch dann in dem Schulwechsel. Was würde bei Herrn Müller passieren, wenn du die Mathehausaufgaben nicht machst? Und was passiert eigentlich bei Frau Meier? Also das sozusagen sowas wie eine Antizipation da auch passiert, sich reindenken in die Situation. Und das ist einfach sowas wie ein Positionswechsel. Ich bin nicht mehr sozusagen so nah an dem Kind dran, sondern ich darf dem Kind auch Raum geben und stehe eher daneben und lass mir erzählen und überlege, welche Strategien mit dem Kind gemeinsam überlegen, welche Strategien helfen denn jetzt in der Situation, in der das Kind ist. Mhm. Das ist eigentlich der Hauptunterschied, finde ich, auch so in der Begleitung von uns Eltern.
Katja, kannst du mal so ein, vielleicht nochmal einen Überblick geben, mit was für unterschiedlichen Gefühlen wir uns als Erwachsene, oder worauf wir uns einstellen müssen einfach?
Ja, in dieser Phase, über die wir jetzt sprechen, die Wackelzahnpubertät, ist eben die Entwicklung des Selbst ganz entscheidend. Also das beginnt eben. Und Fakt ist, dass sie da nochmal ein neues Feld bekommen für eine Spiegelung im Kontakt mit Gleichaltrigen in einem neuen Feld mit Leistung und eben auch von Erwachsenen, die nicht mehr sage ich jetzt mal, hauptsächlich Bindungspersonen sind, sondern eher Bezugspersonen sind und die ja auch in der Situation sind, die manchmal nicht so einfach ist, auch eine Beziehung gut zu gestalten. Und das heißt, dieses Entstehen des neuen Selbstbildes geht mit vielen Zweifeln einher, mit Unsicherheit, wir haben es schon gesagt, und mit starken Gefühlen natürlich. Man kann sich das so vorstellen, dass es eben auf dieser emotionalen Ebene eben 7 Grundgefühle gibt erstmal. Das sind Wut und das ist Scham und das ist Angst und das ist Trauer. Und dann gibt es noch Ekel, das ist erstmal was, was vielleicht nicht so relevant ist und vielleicht in anderen Zusammenhängen kommt. Schmerz und Ärger nehme ich immer noch mit rein, weil zwischen Wut und Ärger ein feiner Unterschied ist. Und wenn man Ärger wahrnimmt, kann man manchmal die Wut verhindern, beziehungsweise braucht die gar nicht, weil man sich schon reguliert. Und Schmerz ist eben auch etwas, was in dieser Zeit, glaube ich, sehr präsent ist, weil es verändert sich einfach was. Eine Phase ist vorbei, ich gehe in was Neues rein und es ist wunderbar und trotzdem ist es ein Abschied von etwas und auch zu wissen, dass die Kinder eben ja auch Erfahrungen machen, die mit Ablehnung einhergehen und sie sich zum ersten Mal auch in einer sozialen Gruppe, wirklich in einem sozialen Gefüge, in diesem schwierigen Leistungssystem alleine sozusagen für sich selbst einstehen und positionieren müssen. Insofern kann man sich vielleicht vorstellen, dass da emotional eine ganze Menge los ist und eben auch auf dieser emotionalen Ebene erstmal bleiben. Also, wie geht's dir damit? Und was bewegt dich? Und dann auch zu verbalisieren, also zusammenzufassen, zu sagen, also das verstehe ich, dass es für dich schwierig ist, wenn dann dich die Mädchen nicht mitspielen lassen. Und was passiert denn da dann in dir? Und oder ich kann mir vorstellen, dass es für dich auch schwer ist, das auszuhalten, ja, und du bist traurig, kann es sein. Und das erstmal stehen zu lassen und nicht sofort, ja, wir Mütter, Väter auch, aber wir Mütter auch in dem Moment können das manchmal auch nicht gut aushalten und gehen dann sofort in so eine Lösung, aber dann spiel doch mit oder wir sagen, lad die doch mal ein oder lad die nie wieder ein oder such dir doch eine andere Freundin oder so. Ist das wirklich Freundschaft, hat neulich eine Mutter zu mir gesagt, ja. Und da sozusagen ein bisschen entschleunigt davor zu gehen und diesen Schritt der Emotionen nicht zu übergehen, weil es eben auch wichtig ist, sich zu orientieren und auch zu verstehen, dass eben Gefühle wie so kleine Blinklichter am Auto sind, ne, die uns auch einen Hinweis geben. Also Schmerz zum Beispiel macht ja Druck bei mir innerlich und gibt mir einen Hinweis darauf, dass etwas wehtut und dass ich mich nach was sehne. Nach was sehne ich mich? Ja, eigentlich danach, dass ich mitspielen darf, dass ich dazugehöre. Und wie kann ich Strategien finden, um in Verbindung zu kommen trotzdem?
Das heißt zum einen, dass wir unseren Kindern den Raum lassen sollten, diese Gefühle auch zuzulassen und sich entwickeln zu können. Und was ich mal neulich gehört habe, war das Stichwort Selbstwirksamkeit für diese Phase. Dass es auch wichtig sei, dass wir Eltern eben unseren Kindern zeigen, dass sie Entscheidungen auch mitfällen dürfen. Ist das so korrekt?
Ja, korrekt.
Korrekt. Also siehst du das
korrekt,
ähnlich?
Korrekt. Ich habe ja dieses Eisbergmodell, wo man eben oben auf der Eisbergspitze das Verhalten sieht, also tatsächlich ja auch symbolisch. Ne? Wir sehen ja oft die Eisbergspitze nur, deswegen ist ja auch die Titanic gesunken, weil unten drunter das irgendwie nicht sichtbar war. Aber eben unten drunter passiert eine ganze Menge und das Verhalten von Kindern ist eben motiviert oft von den Gefühlen und den Gedanken, die dann eben in dieser Zeit auch kommen. Ne? Also bin ich okay, so wie ich bin? Mag der mich? Was kann ich tun? Und dann ist das so ein Ping-Pong zwischen den Gefühlen und den Gedanken. Also der Gedanke macht ein Gefühl oder das Gefühl macht ein Gedanke so. Und dann sehe ich eben dann, dass ich wütend werde oder ich werde dann wütend. Und dann sehen wir eben das Verhalten, dass ein Kind dann schreit oder dass ein Kind sagt nö oder so. Und eine Ebene tiefer unter den Gefühlen sind eben die Basisgrundbedürfnisse. Auch da wieder ein ganz grobes Raster, eben Sicherheit, Safety first. Ja, wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt, dann werde ich unsicher und ich brauche Orientierung. Das ist sozusagen das Allerwichtigste im Leben und machen wir eben automatisch, wir Erwachsenen, an ganz vielen Stellen. Und Kinder brauchen da eben Strategien erst oder eben uns, die wir ihnen Sicherheit geben. Verbindung als zweites, habe ich schon angesprochen, wie kann ich gut in Verbindung treten oder auch dieses Spannungsfeld, wie kann ich eigentlich brauche ich noch ganz viel Wärme und Nähe von meinen Eltern. Ich will aber auch ganz viel alleine machen. Und das ist die Autonomie. Und zur Autonomie, du hast es angesprochen, gehört eben auch diese Form von Selbstwirksamkeit. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Das werden viele Erwachsene kennen, ne? Dieses Gefühl, ich kann was bewirken in dieser sehr komplexen, komplizierten Welt. Wo ist mein Platz? Wo wirke ich wirklich? Was erfüllt mich? Wo habe ich das Gefühl, ich mache einen Unterschied? Mhm. Ja? Und ich kann meine Welt gestalten. Das ist natürlich, wenn man seinen beruflichen Platz gefunden hat oder seine Berufung gefunden hat, nochmal anders, weil es so umfänglich ist. Aber für die Kinder sind ja nur ausschließlich diese Felder, die sie erstmal als Kinder haben, vorhanden. Und das ist eben Familie und das ist Schule. Und Schule ist wenig, oft wenig Mitbestimmung. Mhm. Ja, da werden wir durchgeschleust und da gibt es bestimmte Arbeiten und da gibt es bestimmte Regeln, an die muss man sich halten. Wenn man sich nicht dran hält, dann ist es auch unangenehm. Und zu Hause ist es eben anders. Ja, da kann ich eben in dieser Beziehung, in diesem Stellungswechsel, den ich da beschrieben habe, ne, diese Coaching-Position auf der Tribüne, da kann ich eben diese Form von Mitbestimmung und diese Form von Selbstwirksamkeit ganz bewusst in den Raum nehmen und auch Raum geben dafür, indem ich eben nicht eine Lösung vorgebe, sondern eben sage, ja, das ist jetzt eine doofe Situation, was machen wir denn jetzt? Mhm. Mhm. Ja, und damit diese Selbstwirksamkeit eben blüht und gefüttert und erfüllend wirken kann. Und natürlich gibt es auch immer wieder, das ist auch etwas, was ich immer wieder auch bespreche in der Praxis, was ja wichtig ist, ist, dass die Eltern auch ihren Tagesablauf eben sich nochmal angucken. In dieser Zeit erlebe ich immer wieder Kinder und auch Eltern, die das nicht so auf dem Schirm haben, dass da doch ein großes, ich schieb mein Kind durch den Tag. Dann ist das Fußballtraining, dann finden die Hausaufgaben statt, dann darfst du ans Handy, dann darfst du deine Bildschirmzeit machen, dann gehst du ins Bett, dann essen wir. Hier kannst du dich mit deinen Freunden treffen, aber mit wem muss ich auch gucken, weil ich kann nicht immer fahren. So, also es ist da oft sehr eng alles getaktet. Ja, und da auch ein bisschen Luft dazwischen zu bringen und auch zu sagen, also ruhig sich zu trauen, auch mal in die Auseinandersetzung zu gehen, meine ich jetzt ganz positiv, ne? Wie ist es mit Hausaufgaben? Wie ist es uns als Eltern am liebsten? Wir hätten es natürlich direkt gerne erledigt, dann haben wir es abgehakt, müssen nicht am Abend diskutieren. Aber wie ist es fürs Kind? Ja, was ist das? Braucht es erst eine Erholungsphase? Können wir das mal experimentieren? Also eigentlich ist Wackelzahnpubertät auch eine Form, ein Feld zum Experimentieren und sich wieder zusammensetzen und dann gucken, was hat sich bewährt und was hat sich nicht so bewährt und warum nicht.
Das Stichwort zuzuhören als Eltern und hinzuhören, ne? Also super wichtig.
Ja, einfach ja, auch
total.
Sich wirklich,
und dafür ist oft nicht so viel Zeit leider. Mhm. Oder dafür nehmen wir uns oft nicht so viel Zeit, weil wir eben glauben zu wissen, was die Kinder brauchen, ohne dass wir sie gefragt haben. Was ich viel wichtiger nochmal finde, ist, dass wir uns an allen Tagen irgendwie in die Augen schauen und dass es Momente gibt, wo wir uns tatsächlich sehen. Also das kann ein Frühstück sein. Es ist tatsächlich so, dass ich ganz, ganz viel mit Eltern an diesem Start in den Tag arbeite und wir immer wieder besprechen, warum ist das denn so zusammenhangslos? Also da wird dann schon gegessen, aber dass man sich wirklich diese Viertelstunde, 20 Minuten Zeit nimmt am Morgen, den Tisch gestaltet, im Winter vielleicht eine Kerze anzündet, im Sommer irgendwie Blumen hat. Und man muss auch nicht, ich bin auch kein Frühstückstyp, aber einen Tee zu trinken und kurz bevor man dann in diesen Tag startet, der ja doch auch sehr stürmisch oft ist und auseinandergeht, mal sagt, wie geht's euch eigentlich? Und habt ihr gut geschlafen? Habt ihr was geträumt? Was steht heute an? Wann sehen wir uns wieder? Wie geht's jedem? Also so ein Momentaufnahme und so eincheckt miteinander. Und dann eben mittags auch einen Bezugspunkt hat. Mensch, dir ging's ja heute Morgen, wie war das mit der Arbeit? Oder du hattest ja die und die Sorge und ich habe dir ja von mir erzählt und Herr Müller und Herr Meier so. Und dann kann man da wieder einchecken oder spätestens am Abend eben. Ja, aber dass man so verbunden ist irgendwie über diese seelisch-emotionalen Zustände und Bilder.
Katja, was ist die Konsequenz, wenn ich das vergesse? Wenn ich da auch keinen Wert drauf lege, genau das zu tun, was du gerade erzählt hast.
Ja, also ich sag mal so, das ist für jedes Lebensalter wichtig und ich würde auch sagen, dass das auch wichtig ist für alle Beziehungen, die wir leben und die erfüllend sein sollen, ob das eine Partnerschaft ist oder Freundschaften. Es muss Möglichkeiten für Begegnung geben. Wenn wir das vergessen, können wir uns natürlich fragen, warum vergessen wir das? Das kann mal passieren, dass es in den Hintergrund gerät oder dass wir Sachen unterschätzen. Ich sage immer, die Kinder sind nicht vom Himmel gefallen, sondern wir haben uns heute in der Regel dafür sehr bewusst entschieden. Und es ist ein Irrtum zu glauben, dass Kinder einfach mitlaufen können. Sondern Kinder brauchen einfach diese Zuwendung, die brauchen Entschleunigung, die brauchen einfach Beziehung. Und Beziehung kostet nicht so wahnsinnig viel Zeit, sondern einfach eine andere Form von Zuwendung, also eine andere Form von Begegnung. Ja, wir können eben nicht aus dem Zimmer rausrufen, zieh dich mal an und hier habe ich dir die Brotschnitte hingelegt. Was dann passiert, wolltest du ja wissen. Mhm. Was dann passiert ist, dass die Kinder einfach sehr, sehr alleine sind mit allem, was sie erleben. Und dass sie anfangen, Dinge für sich zu interpretieren, was sie im Außen erleben, was sie im Innen erleben. Und dass sie eben keinen Ansprechpartner haben, der das mit ihnen filtert und der das einordnet und der sie bestärkt in dem, wo sie Bestärkung brauchen. Und der ihnen eben eine warme, nahe Beziehung anbietet, indem sie auch ihren Kummer, ihre Sorgen, ihre Freude, wir reden immer nur von Belastung, ne, aber auch eine Freude, mit einer Freude alleine zu bleiben. Puh, das fühlt sich sehr, sehr traurig an. Ja. Ja. Und also das wirklich zu genießen, also deswegen, ich weiß, ihr habt auch alle viele Kinder und ich habe 4 und so weiter und wir wissen alle, dass das wirklich eine Herausforderung ist. Aber wenn man sich ab und zu nochmal klar macht, dass ja diese Zeit so schnell vorbeigeht und dass wir ja diesen Weg sowieso gehen und dann können wir uns den ja auch schön machen. Was spricht dagegen, ja? Und zu gucken, wirklich auch Strategien zu finden, was brauchen wir und wie können wir es uns schön machen. Und ich erlebe auch die Eltern wirklich sehr, sehr interessiert. Und wenn sie kommen, dann sagen sie, ja, das haben wir vergessen, das haben wir aus dem Blick verloren. Aber dann machen sie so erfüllende Erfahrungen, die eben gar nicht so viel Veränderung erstmal im Alltag brauchen. Manche tatsächlich verändern also nach Corona war das tatsächlich so, dass Eltern oder in Corona auf einmal gemerkt haben, hey, das geht ja. Ich kann ja, wenn ich nicht erreichbar bin, bin ich nicht erreichbar. Das ist ja auf einmal so. Das ist ja cool. Oder auch tatsächlich ihren Lebensrhythmus verändert haben, die Arbeit reduziert haben oder verlegt haben. Also ganz viele kleine Schräubchen, aber auch große Schrauben zu drehen, um diese Zwischenräume möglich zu machen. Und es geht nicht nur um die Kinder, es geht ja auch um uns. Also wir wollen ja auch Erfüllung.
Mhm. Katja, könntest du denn klassische Situationen der Wackelzahnpubertät mit uns durchspielen und einen Tipp für uns Eltern geben, wie wir die handeln können, sodass wir alle da auch entspannt durchkommen?
Wenn ihr die Situationen sagt, dann könnte ich was dazu sagen.
Ja, wenn die sich so ins Kinderzimmer verkrümeln, ja, und man guckt da so rein und dann wird man so angemault. Ja, geh raus, mach die Tür zu.
Lass mich.
Ja, genau.
Ja, ja. Also kenne ich auch. Und jetzt ist ja die Gefahr, dass man das dann persönlich nimmt und denkt, Mensch, jetzt habe ich mir Zeit genommen, bin eigentlich auch ganz positiv eingestellt und jetzt hat aber der andere gerade eine andere Laune. Was meine Erfahrung da ist, ist, dass es gut ist, einen Schritt innerlich zurückzutreten. Also das ist tatsächlich auch mit ein Teil, den ich auch in diesem Seminar mit drin habe, der Wackelzahnpubertät, Grenzen. Eigene Grenzen der Kinder nochmal neu wahrzunehmen. Das eben nicht mehr so ist wie früher, ja, wenn wir den Kopf in die Tür gestreckt haben oder die Tür sogar auf war oder die Kinder eben am liebsten im Wohnzimmer gespielt haben, weil sie bei uns sein wollten, dann ist das jetzt eine Zeit, wo die Kinder eben auch für sich brüten. Mhm. Und da hilft es total, anzuklopfen. Und auch mit den Kindern zu besprechen, wenn du das nicht willst, dann darfst du auch Nein sagen. Mhm. Und dann gehe ich auch wieder. Mhm. Ja. Oder eben auch an einer bestimmten Stelle zu wissen, dass die Kinder eben vor sich hin brüten und gar nicht zu klopfen. Oder auch zu fragen, ist es okay, wenn ich nachher nochmal zu dir komme? Mhm. Ja. Und vielleicht war es okay zu dem Zeitpunkt und an dem Zeitpunkt ist es dann nicht mehr okay. Und ich sage noch einen Punkt. Was da hilft, ist tatsächlich auf der Selbstoffenbarungsebene der Kinder zu hören. Also das Kind sagt nicht, Mama Kerstin, du bist doof, sondern das sagt, ich brauche gerade Zeit für mich und finde gerade keine guten Worte dafür, um dir das zu signalisieren.
Mhm. Können wir dann auch so ein ständiges Nö, ich will nicht zum Sport, nö, ich mache keine Hausaufgaben, nö, ich räume mein Zimmer nicht auf. Können wir das auch so interpretieren, dass das Kind dann einfach Raum braucht und Zeit braucht?
Also wenn ein Kind, das ist interessant, weil das hatten wir nämlich heute Morgen auch gerade in meinem Podcast, diese Verweigerung, wenn ein Kind permanent im Widerstand ist, also das, was ihr jetzt beschreibt, nö, mache ich nicht, nein, auf keinen Fall, dann lohnt es sich tatsächlich mal hinzugucken, an welchen Stellen könnte das Kind sich denn durch den Tag geschleust fühlen. Weil wenn ich ständig das Gefühl habe, ich bin nicht in der Selbstbestimmung, nicht in der Selbstwirksamkeit, dann ist es egal, was ich machen soll. Ich mache es einfach nicht, weil das dann mein Raum für Autonomie ist.
Mhm. Okay.
Ja, weil wir dürfen nicht vergessen, auch in dieser Zeit, Kinder sind hoch kooperativ. Mhm. Sonst würden sie gar nicht in die Schule gehen, sonst würden sie morgens gar nicht aufstehen. Auch das kommt ja vor. Aber die erstmal kommen Kinder hochkooperativ auf die Welt und es gibt nur zwei Gründe, warum sie aussteigen. Erstens, weil sie gekränkt und zweitens, weil sie überfordert sind.
Mhm.
Und das würde darauf hindeuten, dass vielleicht eine Kränkung und auch eine Überforderung stattfindet, dass wir eben einen zackigen Alltag gestalten und gar nicht merken, dass das Kind sich permanent übergangen fühlt. Und dann kann so ein gehäuftes, nö, mach ich nicht und so ein scheinbares Interesse, Interesselosigkeit, Lustlosigkeit dann auch entstehen. Und dann lohnt es sich, in ein, ich sage mal, so ein Küchen-Kakao-Gespräch zu gehen oder in einen Dialog zu gehen und zu sagen, du, ich habe irgendwie das Gefühl, es läuft gerade zwischen uns nicht so. Alles das, was sonst so für dich eigentlich auch machbar war, ist irgendwie schwierig. Wie geht's denn dir damit? Mhm.
Liebe Katja, du hast uns einen wirklich sehr guten Überblick über das Thema Wackelzahn-Pubertät gegeben. Ich möchte gerne noch auf zwei Bücher von dir hinweisen. Und zwar hast du geschrieben, Die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung, erschienen im Belz Verlag. Und ich glaube, ein Buch, was dir auch sehr am Herzen liegt, das ist Kindheit ohne Strafen. Und das möchten wir gerne unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben. Katja, dir vielen
Dank.
Und alles Gute für dich.
Danke euch auch sehr.
Das war Hey Familie, der Familienpodcast von DM Glückskind. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Dienstag auf dm.de/heyfamilie
und überall, wo es Podcasts gibt.